Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. In 2 Wochen ist es wieder soweit, dann öffnen bundesweit viele Archive ihre Türen. Das tun sie für Forschende ja ständig, aber auch die breitere Öffentlichkeit soll mit dem alle 2 Jahre stattfindenden Tag der Archive auf verborgene Schätze aufmerksam gemacht werden. Während Museen sammeln, sortieren Archive erstmal aus. Und so ist das, was aufbewahrt bleibt, immer auch ein Spiegel der Interessen der jeweiligen Zeit. Vor allem heute bei digitaler Kommunikation kommen neue Herausforderungen auf die Einrichtungen zu. Wie archiviert man zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten? Dass das alles auch Geld braucht, das soll ebenso am Wochenende 7. 8. März vermittelt werden. Da trifft es sich gut, dass mitunter überraschende Zufallsfunde das Interesse auf Archive lenken. Wie vor kurzem, als ein handschriftliches Dokument von Johann Sebastian Bach auftauchte. Klaus Fischer hat es sich angeschaut.
Bernd Koska ist ein eher nüchterner Mensch. Doch als der Bachforscher vor wenigen Wochen im Stadtarchiv Leipzig eine Mappe mit amtlichen Schreiben aus der Zeit um 1740 durchblätterte, klopfte sein Herz auf einmal doch stärker als sonst. Nach seiner jahrelangen Forschungsarbeit war ihm sofort klar, das ist die Handschrift von Johann Sebastian Bach. Allerdings ordentlicher als in vielen anderen bekannten Schriftstücken, denn es handelt sich ja um ein amtliches.
Da sind keine Korrekturen oder Fehler zu erkennen. Das ist eine sehr gefestigte Handschrift.
Gefunden hat Bernd Koska das Schriftstück in einer Mappe, die unter anderem zahlreiche Schreiben von Leipziger Studenten enthält, die sich um ein Stipendium bewerben, das ein vermögender Bürger gestiftet und die Stadt Leipzig vergeben hat. Aber diese Mappe enthält eben auch Empfehlungsschreiben, die damals prominente Leipziger, vor allem Professoren der Universität, für die Bewerber ausgestellt haben.
Das beinhaltete einfach Geldzahlungen, die halbjährlich fällig wurden und ihm sicherlich damit den Lebensunterhalt als Student in Leipzig gesichert haben.
Und in einem solchen Schriftstück, datiert am 25. August 1740, empfiehlt Johann Sebastian Bach einen Theologiestudenten namens Gottlob Friedrich Türsch, Zitat,
der fast die 1,5 Jahre dem Coro Musico fleißig beigewohnet und die Bassstimme konzertiert habe.
Konzertiert bedeutet in diesem Fall, dass Gottlob Friedrich Türsch als Erwachsener nicht nur im Thomanerchor ausgeholfen hat, sondern dass er als Bass auch Solopartien gesungen hat. Und das ist eine höchst spannende Information, betont der Finder des Empfehlungsschreibens Bernd Koska.
Man wusste, dass dieser Gottlob Friedrich Türsch später Kantor in Salzwedel wurde. Und da gibt es auch Briefe von Johann Sebastian Bach, die im Stadtarchiv in Salzwedel liegen, wo er eben genau diesen Türsch als Kantor dort vorschlägt, der dann auch gewählt wird. Dass Türsch also auch schon vorher in Leipzig gesungen hat, das war bekannt. Aber diese Sache mit dem Stipendium, was er beantragt hat und eben auch dieses Zeugnis von Bach, davon wusste man bisher noch nichts.
Nun stellt sich die Frage, was hat Gottlob Friedrich Türsch unter der Ägide Bachs gesungen? Peter Wollny, wissenschaftlicher Direktor des Leipziger Bacharchivs, vermutet stark,
die Bass-Solo-Partien, Jesus-Partien in den Passionen, wir denken an die Johannes-Passion 1739, Matthäus 1740 und 1742, da wird er eben auch die großen Basspartien gesungen haben.
Sehr wahrscheinlich ist, so Peter Wollny, dass Gottlob Friedrich Türsch eine der nachweislichen Lieblingskompositionen Bachs beherrschte.
Die Bass-Solo-Kantate »Ich habe genug«. Dieses Stück hat er immer wieder aufgeführt und ich denke, das könnte man als ein Beispielstück nehmen.
Die neu aufgefundene Bach-Handschrift, das Empfehlungsschreiben für Gottlob Friedrich Türsch, ist für die Wissenschaft von immenser Bedeutung, sagt Peter Wollny. Denn es gibt uns neue Einblicke in Bachs musikalische Arbeit an der Thomaskirche, die, das ist damit bewiesen, nicht nur auf 2, sondern auf 3 Säulen ruhte.
Wenn man an Kantatenaufführungen oder Aufführungen der Passionen denkt, darf man nicht einfach denken, aha, Thomaner und Stadtpfeifer, sondern als dritte Gruppe kommen noch Studenten hinzu. Wenn man das so zusammennimmt, wird auf einmal plausibel, wie diese größeren Stücke, nehmen wir mal als Extremfall die Matthäus-Passion, funktioniert haben.
Warum man das Empfehlungsschreiben Bachs für Gottlob Friedrich Türsch erst jetzt im Leipziger Stadtarchiv entdeckt hat, erklärt Bernd Koska so.
An sich war dieser Quellenbestand der Stiftungsakten schon immer bekannt und verzeichnet und auch zugänglich. Er hat halt einfach bloß keinen so richtig interessiert bisher.
Bernd Koska hat übrigens in der Mappe noch zwei weitere interessante Handschriften entdeckt. Die erste, ebenfalls ein Zeugnis, verfasst vom Dichter und Professor der Leipziger Universität Johann Christoph Gottsched. Erstaunlicherweise empfiehlt der einen jungen Musiker. Und, sehr spannend, eine Handschrift von Georg Philipp Telemann aus dem Jahr 1701, also 39 Jahre vor dem Bach-Zeugnis entstanden. Darin bittet der Jurastudent Telemann um die Förderung seiner musikalischen Aktivitäten durch das städtische Stipendium, das also da bereits existierte. Der Grund dafür, dass Bernd Koska im Leipziger Stadtarchiv geforscht hat, ist übrigens ein Projekt, das das Bach-Archiv seit 3 Jahren in Kooperation mit der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig durchführt, betont deren Präsident Hans-Joachim Knölker. Dabei wird gezielt in allen Archiven und Bibliotheken im Osten Deutschlands nach handschriftlichen Zeugnissen der Familie Bach gesucht.
Dieses Projekt kann man mit Fug und Recht als ein Mammutvorhaben bezeichnen. In einem Zeitraum von 25 Jahren erschließt es erstmals digital sämtliche verfügbaren archivalischen Quellen und macht sie öffentlich zugänglich.
So kann es gut sein, dass in den nächsten Jahren noch weitere bislang nicht bekannte Handschriften von Johann Sebastian Bach ans Licht kommen.
Die Bach-Handschrift als Trigger für den bevorstehenden Tag der Archive zum 13. Mal findet der statt am 7. und 8. März. In unserer Region sind natürlich die großen Player dabei, wie das Landesarchiv Berlin, das Bundesarchiv in Lichterfelde oder das Geheime Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Aber geöffnet sind auch das Kreisarchiv Havelland oder das Stadtarchiv Jüterbock. Und jetzt blicken wir noch auf ein Jubiläum besonderer Art. Am 28. Februar wird in der Kirche am Hohenzollernplatz der 750. Nun-Song veranstaltet. Es ist der immer gleiche Ablauf, sonnabends um 12 in der Kirche am Hohenzollernplatz. Erst ein Orgelstück, dann das Eintreten der 8 rotgewandeten Sängerinnen und Sänger von Cervantes Berlin, der liturgische Wechselgesang und es geht weiter mit Tagespsalm und Wochenpsalm. Es ist doch immer wieder neu, was in diesem strengen Rahmen seit 2008 geboten wird für eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Ich habe seit Jahren schon sehr viel Musik in Archiven und anderen Quellen entdeckt, die nicht in den normalen Gottesdienst passen, also geistliche Musik. Große, wunderbare geistliche Musik, für die ich einen Platz gesucht habe.
Sagt Stefan Schuck, der Gründer und Dirigent des Nun-Songs. Dieser nimmt die Tradition der Stundengebete in der anglikanischen Kirche in Großbritannien auf.
Ja, der englische Evensong ist wiederum abgeleitet von vor allen Dingen dem musikalisch sehr reich gestalteten protestantischen Stundengebet nach mitteldeutschem Vorbild. Also das, was sich in England erhalten hat, ist eigentlich nichts anderes als das, was vorher schon in Zentraleuropa ausgebildet wurde. Und ich glaube, das, was der Psalter, diese 150 Psalmen auch ausdrücken, sind Gedanken, die allen Menschen, seien sie religiös oder nicht, auch immer wieder sehr nahe sind und sehr wichtig sind.
Sagt Stefan Schuck. Zum Jubiläum wird es einen besonderen Nun-Song geben mit den Vespere Solennelle, die Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 28. Februar um 12 Uhr in der Kirche am Hohenzollernplatz. Und damit danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.